In einer Ortschaft in Afrika haben die Einwohner eine einfache Methode, wie sie kleine Affen fangen. Am Waldrand stellen sie Tonkrüge auf, deren Öffnungen sehr eng sind. Sie füllen diese Krüge mit der Lieblingsspeise der Affen, Mandelkerne. Und schnell wittern die Affen diesen feinen Duft, so wie wir das hier vermutlich mit diesem grünen Ästen, wenn ihr reinkommt, wie heißt das? Rosmarin, ja, das riecht echt nach Rosmarin, genau. So haben sie so diesen Mandelduft mitbekommen. Und gierig greifen sie in den Krug und nehmen so viele Mandeln in ihre Pfoten, wie sie nur können. Doch dann bringen sie die Pfote nicht mehr aus dem Krug, weil die Öffnung ja zu eng ist. Die einzige Rettung wäre, sie müssten die Mandeln wieder loslassen, um sich zu befreien. Aber sie halten die Mandeln fest und versuchen, ihre Pfoten irgendwie aus diesem Krug herauszuzerren. Und das ist genau der Moment, an dem diese Männer zuschlagen und diese Affen packen und schon sind sie gefangen. Uns kann es wie diesen kleinen Affen gehen. Wir krallen uns an etwas fest, weil wir es unbedingt haben wollen und behalten wollen. Dabei gehen wir das Risiko ein, dass wir daran zerbrechen. Die großen Herausforderungen in unserem Leben sind doch die Entscheidung, an was es sich lohnt festzuhalten und was wir besser loslassen sollten. Dann entscheiden wir oft, viele Male auch am Tag, was halten wir fest, auf was legen wir Wert, was können wir loslassen. Und heute kann ich euch aufgrund dessen, was Paulus im Epheserbrief schreibt, sagen, an was wir unbedingt festhalten sollen. Das ist übrigens die letzte Predigt in der Reihe, die Wichtigkeit christlicher Gemeinschaft. Aber wenn wir uns an dem festhalten, was Paulus sagt, werden wir nicht wie die kleinen Affen gefangen, sondern wir werden frei. Aber lesen wir zuerst die beiden Verse, mit denen wir uns nun beschäftigen werden. Wir sollen an der Wahrheit in Liebe festhalten. So wachsen wir in allem zu Christus empor, der unser Haupt ist. Von Christus wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt. Ein Körperteil hängt am anderen und alle werden durch Gelenke miteinander verbunden. Jeder Körperteil unterstützt den anderen entsprechend seiner Kraft und trägt so zum Wachstum des Leibes bei. Dadurch erbaut sich der Leib durch die Liebe selbst auf. Paulus erklärt vorhergehend, welches Ziel wir als Christen erreichen sollten. Wir sollen eine Reife erreichen, die uns befähigt, falsche Lehren zu erkennen. Das kann man alles in der dritten Predigt dieser Reihe nachhören, auf unserer Webseite oder nachlesen, indem man eine Predigt dort mitnimmt oder sie runterlädt vom letzten Mal. Zur Erinnerung nochmals in Vers 14. Da heißt es, wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein, wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Das steht unmittelbar vor den beiden Versen, die wir heute miteinander genauer anschauen. Die Gefahr ist offensichtlich groß, wie ich letztes Mal aufgrund verschiedener Abschnitte der Bibel zeigte, dass sich Christen von der gesunden Lehre abbringen lassen. Die Gefahr ist vermutlich größer, als wir sie einschätzen für uns. Das Alte Testament ist auch voller Warnungen an das Volk Israel, sich ja nicht anderen Göttern, anderen Überzeugungen, anderen Glauben zuzuwenden. So mahnt Mose, ihr müsst damit rechnen, dass in eurer Mitte falsche Propheten auftreten werden oder Leute, die sich auf Träume berufen, die werden euch auffordern, fremde Götter zu verehren und ihnen zu dienen. Sie werden sich dadurch ausweisen, auszuweisen suchen, dass sie ein außerordentliches Ereignis ankündigen, das dann auch wirklich eintrifft. Auf diese Menschen müsste man doch hören. Wenn sie sogar zutreffende Vorhersagen machen können, was sie sagen, trifft ein. Das zeigt doch, wie vollmächtig sie sind und das muss doch von göttlicher Kraft zeugen. Doch Mose sagt, hört trotzdem nicht auf sie. Und interessant, der Herr, euer Gott, will euch nur auf die Probe stellen. Er möchte wissen, ob ihr ihn mit ganzem Herzen und mit aller Kraft liebt. Ob ihr an ihm festhaltet, will er wissen. Oder ob es mir um Show geht. Die Frage ist nur, wie wir zu der Reife kommen können, damit wir solchen Täuschungen nicht einfach verfallen. Und Paulus gibt uns einen klaren Hinweis. Wir sollen an der Wahrheit in Liebe festhalten. Wahrheit wird hier nicht im moralischen Sinn verstanden. Denn in der Luther-Übersetzung, wenn ihr das zu Hause nachlest, könnte man den Eindruck erhalten, wenn es heißt, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe, dass man das so interpretieren könnte, als ob es darum ginge, dass wir ehrlich und offen miteinander umgehen. Also Ehrlichkeit im Umgang, sei transparent und all das. Das ist natürlich auch sehr wichtig und das sollte so sein, doch ich denke nicht, dass Paulus das hier sagt. Auf diesen Punkt wird er im Epheserbrief schon noch zu sprechen kommen. Aber jetzt will er sagen, wir sollen an der Wahrheit in Liebe festhalten. Mit Wahrheit bezieht sich Paulus auf die Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus. Schon am Anfang des Epheserbriefes schreibt er nämlich, ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört. Das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und später schreibt er über die Waffenrüstung, die ein Christ tragen sollte, wiederum von dieser Wahrheit, bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Das spricht auch wieder von dieser Wahrheit. Es geht darum, dass wir der Wahrheit treu bleiben. Und der Kern dieser Wahrheit ist Christus selbst. Denn Jesus sagt von sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Diese Wahrheit kann man festhalten oder man kann sie loslassen. Leider ließen die Galater diese Wahrheit los und Paulus sagte, enttäuscht, wer hat euch nur davon abgebracht, weiterhin der Wahrheit zu folgen? Wir sehen hier, wie der Begriff Wahrheit hier verbunden ist mit der Botschaft des Evangeliums, mit der gesunden Lehre. Die Frage für uns ist, was wir tun können, dass wir uns an dieser Wahrheit festhalten können. Die Antwort ist ganz einfach. Das Wichtigste, um sich an dieser Wahrheit festzuhalten, ist, dass wir sie kennen. Fälschungen erkennt mit Sicherheit, wer das Original gut kennt. Ob ein Gemälde echt ist, kann nur feststellen, wer die Merkmale des Originals bestens kennt. Es geht also darum, dass wir die Wahrheit gut und genau kennen und dafür sind wir selber verantwortlich. Da die meisten von uns zur Vergesslichkeit neigen, müssen wir uns diese Wahrheit immer wieder in Erinnerung rufen. Das tut ihr zum Beispiel gerade jetzt, weil ihr mir zuhört, so hoffe ich das wenigstens, und ich euch wichtige Aspekte dieser Wahrheit erkläre. Vielleicht habt ihr das morgen schon wieder vergessen. Vielleicht sagt ihr schon am Ausgang, ah, das war eine gute Predigt und dann fragt ihr, was hat er gepredigt? Oh ja, das weiß ich jetzt aber nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass sie gut war. So schnell vergessen wir das und wir wissen noch, es war vielleicht gut oder nicht gut, aber wir wissen gar nicht mehr, um was es ging. Ihr könnt aber jeden Tag eure Gedanken von dieser Wahrheit beeinflussen lassen und den Blick für die Wahrheit schärfen. Dazu hat uns Gott die Bibel gegeben. Wer nämlich in der Bibel liest, und da haben wir ja schon ein schönes Lied gesungen, lässt Gottes Gedanken auf sich wirken und lässt sich von Gott beeinflussen. Die Israeliten wurden häufig ermahnt, sich die Taten Gottes und seine Gesetze immer wieder in Erinnerung zu rufen. Zu Josua sagte Gott, sprich die Weisungen aus meinem Gesetzbuch ständig vor dich hin und denke Tag und Nacht darüber nach, damit dein ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist. Dann wirst du Erfolg haben, du wirst alles, was du beginnst, glücklich vollenden. Tag und Nacht, beschäftige dich mit meinem Wort, lass dich von meinen Gedanken beeinflussen. Und auch die israelitischen Könige wurden zum Studium des Gesetzes angehalten. Mose sagte, der König soll die Abschrift des Gesetzes stets greifbar haben und alle Tage darin lesen, so lernt er den Herrn, seinen Gott ernst zu nehmen und alle Gebote dieses Gesetzbuches sorgfältig zu beachten. Wenn du der Meinung bist, und das könnte ja sein, weil wir da freidenkend sind und uns ziemlich viel zutrauen, und wenn du der Meinung bist, du hättest das nicht nötig, es würde für dich reichen, wenn du zum Gottesdienst kommst, dann wirst du dich mit größter Wahrscheinlichkeit überschätzen. Uns ist mit der Bibel ein riesengroßer Schatz gegeben, der uns hilft, an der Wahrheit festzuhalten. Wenn wir in der Bibel lesen, wird unser Blick für die Wahrheit geschärft und dadurch wissen wir, an was wir festhalten wollen und sollten. Sonst, wenn die Wahrheit einfach so irgendetwas Schwammiges wird, dann greift man immer in einen Schwamm. Aber die Wahrheit ist etwas Festes. Ich weiß nicht, ob es je eine Zeit gab, in der es so leicht war, eine eigene Bibel in der eigenen Sprache zu bekommen. Und früher, wenn man sogar noch das bekommen hätte, konnten die Leute nicht lesen. Aber wir haben alles. Wir haben Bibel in unzähligen Sprachen, sicher in deiner Muttersprache gibt es eine. Und wir können alle, gehe ich mal davon aus, lesen. Wir hätten also immer eine Bibel zur Verfügung. Wenn wir nicht Bibel lesen, dann liegt es also nicht daran, dass wir keine Bibel hätten oder keine bekommen könnten. Ich würde dir sogar eine schenken, wenn du keine vermagst. Sondern weil wir uns die Zeit dazu nicht nehmen. Ich vermute, dass viele eine Vorstellung von Bibellesen haben, die wohl sehr gut ist, aber die wir nicht immer einhalten können. Es ist die Vorstellung, dass wir uns früh am Morgen hinsetzen, bevor wir zur Arbeit gehen, in der Bibel lesen und beten und dann zur Arbeit gehen. Wer das macht, der macht etwas ausgesprochen Gutes, Wertvolles und Gewinnbringendes. Das entspricht dem Ideal, das in vielen von unseren Köpfen rumschwirrt, das wir vielleicht irgendwann einmal im Leben erreichen möchten. Und doch gibt es viele Christen, die das nicht schaffen und deswegen frustriert sind. Zurück bleibt ein schlechtes Gewissen, das auch nach einer gewissen Zeit verschwindet. Das habt ihr auch schon gemerkt, oder? Schlechte Gewissen, die verschwinden plötzlich. Bei einem geht es 2 Monate, bei den anderen einen Tag. Das ist ganz verschieden, wie schlecht das Gewissen ist und was es geht. Aber irgendwann verschwindet das schlechte Gewissen. Schließlich findet man ein scheinbar gutes Argument, warum diese sogenannte stille Zeit, wie wir der Gestaltung dieser Zeit sagen, am Morgen früh aufstehen und dann Bibel lesen und beten. Bei manchen ist die Zeit wirklich still dann. Aber ich habe früher, als ich zum Glauben kam, haben die Leute immer von stiller Zeit gesprochen. Ich habe gar nicht gewusst, was das sein soll, weil ich konnte mit dem Begriff nichts anfangen. Das ist also, wenn man Bibel liest und so ist das so ein Begriff bei uns. Aber dann, wenn das schlechte Gewissen weg ist oder ich das schlechte Gewissen wegschaffe, dann finde ich noch ein scheinbar gutes Argument dafür, nämlich, dass die sogenannte stille Zeit sowieso zu hoch bewertet wird und so tragisch, dass sie auch nicht ist. Und eigentlich weiß man ja, was in der Bibel steht. Nun, jetzt möchte ich all denen, die mit diesem idealen Vorstellung stiller Zeit das nicht schaffen, einen guten Tipp geben. Du kannst deine Bibel nämlich einfach mitnehmen, unterwegs lesen, sei es im Zug oder beim Arzt, in der Praxis. Du kannst, wenn du mit dem Auto zur Arbeit fährst, eine CD nehmen oder eine MP3 und dir Bibelabschnitte vorlesen lassen, damit du mit diesen Gedanken konfrontierst du jetzt. Und viele von uns haben Smartphones als ständigen Begleiter bei sich und da gibt es eine Menge Bibel-Apps. Und ich möchte euch das App empfehlen, das ich selber verwende. Logos von FaithLife. Gibt auch andere, ich sage nicht, dass die anderen schlecht sind, ich kenne jetzt einfach das am besten. Verschiedene Bibelübersetzungen stehen zur Verfügung. Es gibt auch Bibellesepläne, die du aktivieren kannst und dann nach deinen Wünschen einstellen. Dann kannst du das aufmachen und dann siehst du, da lese ich jetzt weiter. So kannst du überall, wo du bist, auf deinem Smartphone einen Abschnitt in der Bibel lesen und dich so von Gottes Gedanken beeinflussen lassen. Die Variante, am frühen Morgen die Bibel zu lesen und zu beten, mag die beste Variante sein. Doch wer das nicht schafft, der sollte die zweitbeste Variante wählen. Es ist immer noch besser, irgendwo und irgendwann am Tag in der Bibel zu lesen und zu beten, als Wochen und Monate lang gar nicht. Wenn wir immer auf das Ideal warten, was wir dann vielleicht einmal erreichen, wenn dann die Kinder groß sind, oder wenn ich diese Prüfung geschafft habe, oder wenn ich pensioniert bin, ich garantiere euch, es kommt immer etwas. Es kommt immer etwas, dass ich das einen guten Grund habe, das zu verschieben. Heute Morgen hatte ich auch einen super Grund, ich bin fast nicht zum Bett rausgekommen. Ich war dermaßen schwer, dass ich dachte, wie soll ich da jetzt aufstehen? Es kommt immer etwas. Aber wenn man das nicht schafft, es gibt Leute, die schaffen das, die können das, und wenn man anders tickt, dann tickt man halt anders. Aber die Lösung ist nicht einfach alles zu verwerfen, sondern dann halt diese Variante zu wählen, die ich anwenden kann. Und wichtig ist primär, dass ich mich dem Wort Gottes aussetze, ob ich das vor dem Arbeiten, vor dem Frühstück mache oder am Mittag, ist eigentlich egal. Die Hauptsache ist, ich mache es. Wollen wir an der Wahrheit festhalten, müssen wir sie gut kennen. Wir sollen an der Wahrheit in Liebe festhalten. Und wenn wir an der Wahrheit festhalten, dann sollten wir das eben in Liebe tun. Liebe zu unserem Herrn. Gott hält nämlich nichts von reiner Pflichterfüllung. Wir lesen in der Bibel, dass wir gelesen haben. Und wenn wir das regelmäßig machen, kommen wir in den Himmel. Ich kann euch sagen, das interessiert Gott überhaupt nicht. Deshalb sagt Paulus, das soll in Liebe geschehen, Liebe zu Gott. Es geht nicht um Pflichterfüllung. Was unserem Glauben lebendig und überzeugend macht, ist die Liebe zu Jesus. Und wenn wir in dieser Weise an der Wahrheit festhalten, geschieht etwas wirklich Großartiges. So wachsen wir in allem zu Christus empor, der unser Haupt ist. Die Verbindung zu Jesus, unserem Herrn, wird enger und fester. Nun zeigt Paulus, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus in eine Gemeinschaft eingefügt, integriert werden. Von Christus wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt. Mit unserer Wiedergeburt werden wir in diesen Leib hineingefügt. Das sagte Paulus einmal so: Wir alle sind in der Taufe durch denselben Geist in den einen Leib in Christus eingegliedert und auch alle mit demselben Geist erfüllt worden. Und dieser Leib ist vergleichbar mit einem menschlichen Körper, übrigens ein Bild in der Antike, das nicht nur in der Bibel vorkommt, sondern auch andere Schriftsteller verwenden. Der Körper des Menschen ist einer und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile gehören zusammen und bilden einen unteilbaren Organismus. So ist es auch mit Christus, mit der Gemeinde, die sein Leib ist. Das Faszinierende am Beispiel des Körpers ist, dass es uns die Vielfalt aufzeigt, die Gott geschaffen hat. Jeder Christ ist und bleibt ein Original, das einen bestimmten Platz in diesem Körper einnimmt. Ein Körperteil hängt am anderen. Und alle werden durch Gelenke miteinander verbunden. Jeder Körperteil unterstützt den anderen entsprechend seiner Kraft. Die Körperteile ergänzen sich, sie sind aufeinander angewiesen, sie unterstützen sich gegenseitig. Eigentlich kann man auf kein einziges Körperteil verzichten, ansonsten die Beweglichkeit des ganzen Körpers eingeschränkt ist. Jeder Körperteil bestreitet seine Aufgabe und Funktion mit der Kraft und Fähigkeit, die er bekommen hat. Es gibt stärkere und schwächere Körperteile, doch jedes Teil ist ausgesprochen wichtig und bedeutungsvoll. Wir messen uns ja immer gern. Ja, die viel können, die wenig können, weiß ich was. Das können wir alles vergessen, es ist einfach so. Genauso wie es reichere und ärmere Menschen gibt. Wir können das nicht ändern. Aber es ist offensichtlich so, dass es halt stärkere und schwächere gibt, auch im Reich Gottes. Wir mögen uns manchmal an der Vielfalt und Unterschiedlichkeit stören, weil der andere nicht so funktioniert wie ich, nicht so reagiert wie ich. Ich denke, jetzt müsste er doch so reagieren. Nein, er reagiert anders. Er ist ein anderes Körperteil. Und manchmal ist es gut, wenn sie anders reagieren. Dann funktioniert der Körper. Es ist die Vielfalt, die Unterschiedlichkeit, ist doch der faszinierende Reichtum der Gemeinde von Jesus. Gott weist jedem Christen eine besondere Aufgabe zu. Und wenn wir alle gleich wären, so würde kein funktionierender Organismus entstehen. Das wäre nicht möglich. Was würden wir mit lauter Münder machen? Die würden alle plappern, aber es wären keine Ohren da, die hören. Wie langweilig. Anstrengend ist es dann nicht, weil ja niemand was hört. Aber nur schon die Vorstellung dieser Einfältigkeit. Ich liebe es einfach, wenn ich in Gemeinden hineinkomme und sehe, wie verschieden diese Menschen sind, bis hin, was sie angezogen haben. Dass man nicht schon sieht, wenn alle hierher laufen, das sind alles FEGler, weil die haben alle die gleiche Frisur. Die Männer haben alle schwarze Anzüge an, die müssen dahin gehören. Ich liebe es, diese Vielfalt, die zum Ausdruck kommt. Dass wir so verschieden sind. Das zeigt auch das Leben. In unserer Kirche werden unzählige Dienste getan. Einige dieser Dienste sind sichtbar, andere werden nie wirklich wahrgenommen. Egal, ob man den Dienst sieht oder nicht, jeder Dienst ist von größter Bedeutung. Nur so kann Gemeinde funktionieren. Jeder Körperteil unterstützt den anderen entsprechend seiner Kraft und trägt so zum Wachstum des Leibes bei. So, nur so wächst Gemeinde. Und ein intakter Körper trägt zu weiterem Wachstum bei. Dadurch baut sich der Leib durch die Liebe selbst auf. Auch hier ist die Liebe die treibende Kraft, Liebe, die auch im Miteinander sichtbar wird. Jesus sagte bereits seinen Jüngern, ich gebe euch ein neues Gebot, liebet einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Diese besondere Zuneigung, die Christen füreinander empfinden, führte in der Antike zu beißendem Spott. Für die Menschen, die Jesus nicht kannten, war es einfach suspekt, dass man Menschen lieben kann, so die man gar nicht so richtig kennt. So sagte Caecilius in seiner vernichtenden Kritik über die Christen, die er als eine gotteslästerliche Sekte bezeichnete, Folgendes. Am geheimen Zeichen und Merkmalen erkennen sie einander und lieben sich schon fast, ehe sie sich noch kennen. Das war für ihn komplett suspekt. Da begegnen sich zwei, die haben Zeichen, dann entdecken sie, dass sie Christen sind, schon lieben die sich. Unterschiedslos vollziehen sie miteinander ein Ritual der Lüste. Das ist natürlich die Verleumdung, die damals in der Antike dann gepflegt wurde. Sie nennen einander Brüder und Schwestern, sodass die bei ihnen übliche Unzucht durch den Gebrauch eines so heiligen Wortes, Brüder und Schwestern, sogar zum Inzest wird. Also wenn zwei Christen heiraten, dann sind sie ja dann Brüder und Schwestern und das ist dann für ihn Inzest. Offensichtlich, das ist übrigens interessant, dieses Büchlein zu lesen, kann man bei Reklam kaufen. Aber dann sollte man schon im Glauben ein bisschen gefestigt sein. Offensichtlich war ihm die Liebe Gottes unbekannt und er konnte sich gar nicht vorstellen, dass eine so innige Verbundenheit unter Menschen entstehen kann, die nicht miteinander verwandt oder verheiratet sind. Diese Liebe unter Christen ist natürlich auch heute noch bemerkbar. Ich glaube, wir merken das selber oft nicht und wir sind mit uns selber oft zu streng, zu kritisch. Ich denke gern an diesen Hauseigentümer zurück, als wir in Kandersteg im Gemeindewochenende waren. Das ist etwas, was mir oft begegnet, wenn ich mit christlichen Gruppen unterwegs bin. Er meinte, unsere Gruppe sei ganz besonders. Ich habe mich bei ihm bedankt, dass sie alles gemacht haben. Er sagte, nein, ich muss danken und so. Das ist ganz toll, die Gruppe. Ich möchte eigentlich, dass wir immer solche Gruppen haben. Also ihr könnt jederzeit wieder kommen. Denn jedes Mal, wenn er zu uns kommt, das sei so harmonisch und friedlich, wie man in eine Familie hineinkommen würde. Das hat er realisiert. In einer Familie, da gibt es auch manchmal Meinungsverschiedenheiten, das wisst ihr ja. Aber da merkt man, dass doch die tiefste Verbundenheit, schlussendlich stehen diese zusammen. Wer zu Jesus kommt, der wird nicht einfach erlöst. Natürlich steht die Erlösung im Vordergrund und Paulus sagt auch einmal, wie wir zu dieser Erlösung kommen, nämlich wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hast, wirst du gerettet werden. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, was du im Leben tun solltest. Wenn du das nicht getan hast, dann kannst du das heute tun, noch bevor du diesen Saal verlässt und du kannst als Geretteter diesen Saal verlassen. Gerettet sein heißt aber nicht nur, dass du der Hölle entronnen bist, sondern es heißt auch, dass du in die Gemeinschaft der Christen und in die Gemeinschaft mit Christus selbst integriert wirst. Vielleicht ist das etwas, was für uns Schweizer nicht so berauschend der Gedanke ist, weil wir gerne in unseren vier Wänden sind. Wir gehören halt nicht zu diesen eher südlichen Völkern, wo man halt überall Bambinis sind und man sitzt zusammen und isst zusammen und so, sondern wir ziehen uns schnell gern zurück und in unsere vier Wände. Aber desto trotz, auch wenn du Schweizer bist und diese Mentalität hast, bist du in die Gemeinde hinein geboren, in die Gemeinschaft der Gläubigen und hast dort einen Platz. Wir sind in der Taufe durch denselben Geist in den einen Leib in Christus eingegliedert und auch alle mit demselben Geist sind erfüllt worden. Als ich die Predigtreihe vorbereitete, überlegte ich noch, ob ich die Überschrift für diese Predigt jeder hat einen Platz schreiben sollte. Das hat mir eigentlich besser gefallen, rein vom Wortklang, aber ich dachte, das klingt etwas schöner für mich, jeder hat einen Platz. Und doch habe ich mich dann, also eben da, jeder hat seinen Platz, das fand ich rein ein bisschen, vielleicht ist es ein Knacks oder so, aber ich fand es ein bisschen holprig. Doch damit, wenn ich jetzt das erste genommen habe, jeder hat einen Platz, damit hätte ich nur einen Teil der Wirklichkeit ausgesagt. Es würde nämlich bedeuten, dass jeder irgendeinen Platz bekommen wird. Es hat noch genügend Platz für dich. Irgendwo kannst du dich hinsetzen, egal wo. Es hat Platz. Das ist natürlich auch ganz schön, ich sage nicht falsch. Aber was Paulus uns hier sagt, ist nicht, dass jeder irgendeinen Platz bekommen wird, sondern dass jeder seinen Platz bekommt, den er letztlich ausfüllen kann. Dass er wirklich nicht nur einen Platz bekommt, sondern dass er integriert wird in diesen Körper. Ein Platz, für den er die nötigen Kräfte, Gaben und Fähigkeiten hat. Und Jesus sorgt selbst dafür, dass dieser Körper gut funktioniert. Er schreibt das mal den Kolossen. Christus sorgt dafür, dass der ganze Leib gestützt und zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bänder so wächst, wie Gott es möchte. Freue dich doch darüber, dass du deinen Platz in dieser Gemeinde von Jesus zugewiesen hast und er dir dafür die nötigen Kräfte, Gaben und Fähigkeiten gibt. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken für deinen großartigen Plan, uns Menschen zu retten. Und nicht nur zu retten und dann irgendwo abzustellen, sondern du hast uns in eine Gemeinschaft hineingefügt und hast uns auch einen Platz zugewiesen. Jeder hat seinen Platz in deinem Reich und so wächst Gemeinde. Und dafür wollen wir dir danken. Danke auch für das große Vorrecht, dass wir die Bibel haben und Herr, hilf, dass wir nicht davon ablassen, uns mit deinen Gedanken zu konfrontieren. Dass wir nicht einem Ideal nachrennen, das wir eh nie erreichen und dann eigentlich das nicht tun, was wir eigentlich leicht tun könnten. Nämlich in deinem Wort zu lesen, egal wo wir sind, und uns von deinen Gedanken beeinflussen zu lassen. Damit wir immer mehr in der Lage sind, an der Wahrheit und an der gesunden Lehre festzuhalten. Ich danke dir. Amen.